Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 25. April. Schön seid ihr dabei. In der heutigen Sendung beschäftigt uns Folgendes. Klappt es nun doch mit dem Mindestlohn in Bern? Die Stadt Biel erklärt die Mindestlohninitiative für gültig. Dies wertet der Gewerkschaftsbund als positives Signal für die Umsetzung eines Mindestlohns in der Stadt Bern.
Damit ist es natürlich ein positives Signal, weil wir davon ausgehen, dass die Vereinbarkeit mit dem übergeordneten Recht, mit dem kantonalen Recht, die Beschwerde in Bern in Frage stellt, dann eben doch gegeben ist.
Und wie weiter, wenn es nicht geklappt hat mit der Revolution? Der Film Immortals begleitet irakische AktivistInnen in ihrem Leben nach den Protesten von 2019.
Mir war von Anfang an klar, ich möchte Leute suchen, die sozusagen einen Film brauchen können, um ihre Stimme weiter zu erheben.
So die Regisseurin Maya Chumi. Und schließlich, wie weiter in Zeiten des zunehmenden Autoritarismus? In unserem heutigen Radioblog spricht uns unsere Kolumnistin Olivia Mehrer Mut zu.
Es ist nicht der Zeitpunkt, um sich gegeneinander auszuspielen, sondern sich gegenseitig zu schützen und für die Rechte aller einzustehen.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Zuerst aber die Nachrichten des Tages. Zu den Meldungen aus der gestrigen Stadtratsdebatte hat die Details Sarah Heinzmann. Der Stadtrat sagte gestern Ja zu zwei Sanierungskrediten. Ein größeres Projekt steht in der Postgasse in der Berner Altstadt an.
Schöner, grüner und gemeinschaftlicher soll die Postgasse durch die Sanierung werden. Werksleitungen, Beleuchtung und Pflasterung sollen erneuert werden. Dazu die Stadträtin der Grünen Freien Liste, Tanja Miljanovic.
Die Postgasse ist mehr als eine Straße. Sie ist Teil unserer historischen Identität, ein alltäglicher Begegnungsraum und ein Raum mit Potenzial für eine zukunftsfähige, quartiernahe Stadtentwicklung.
Das Projekt stehe exemplarisch für die nachhaltige Stadtentwicklung in allen drei Dimensionen, ökologisch, sozial und ökonomisch.
Ökologisch, weil mit der ungebundenen Pflasterung Regenwasser besser versickern kann, ein Beitrag zum Stadtklima und zur Hitzeminderung. Sozial, weil verkehrsberuhigte, attraktive Straßenräume wie die neue Postgasse Begegnung fördern, Barrieren abbauen und den sozialen Zusammenhalt indirekt stärken. Und wirtschaftlich, weil durch die koordinierte Planung mit EWB Synergien genutzt und Doppelspurigkeiten vermieden werden.
Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Pflasterung dar. Diese ist aktuell in einem schlechten Zustand. Die Pflasterung muss denkmalpflegerischen Aspekten Rechnung tragen, aber auch gut passierbar sein für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Nun hat man sich für die sogenannte Antika-Pflasterung entschieden. Diese wird ungebunden verlegt. Das ist die gleiche Pflasterung wie in der Rathausgasse. In der Rathausgasse habe man aber festgestellt, dass diese Pflasterung ungeeignet sei für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung. Deswegen wolle man in der Postgasse Umquerungsmöglichkeiten schaffen, so der Gemeinderat Matthias Abischer.
Umquerungsmöglichkeiten zu ermöglichen bzw. zu vereinfachen oder auch um die Lücken bei der vertikalen Begehung zu schließen, werden in Zukunft große Steinplatten eingesetzt, welche keine Fugen aufweisen. Zu sehen sind solche Übergänge heute schon, zum Beispiel in der Münstergasse.
Zudem soll geprüft werden, ob sich die Pflasterung kleinteilig entsiegeln ließe. So soll Raum für Pflanzen geschaffen werden, die in die Höhe wachsen und die Postgasse begrünen. Rund 15 Millionen Franken kostet die Sanierung. Ein Drittel davon, genauer 5,7 Millionen, übernimmt die Stadt Bern. Der Stadtrat hat gestern den entsprechenden Kredit gutgeheißen. Die Sanierungsarbeiten sollen 2027 beginnen und 2 Jahre dauern.
Ja, sagte der Stadtrat gestern auch zu einem zweiten Sanierungskredit.
Die Giacometti-Straße im Osten der Stadt soll saniert werden. Hier bewilligt der Stadtrat einen Kredit von fast 1 Million. Zudem soll geprüft werden, ob nicht 2 Parkplätze mehr aufgehoben werden können als ursprünglich geplant. Die Bauarbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen.
Der Betrieb der Velostation an der Welle 7 wird weitergeführt. Der Stadtrat hat gestern die Finanzierung für die nächsten 5 Jahre gut geheißen.
Und zwar mit einem wiederkehrenden Beitrag von jährlich fast 500.000 Franken. Die Velostation wurde vor 2 Jahren eröffnet. Sie bietet über 600 Veloabstellplätze in Bahnhofsnähe.
Angenommen hat der Stadtrat auch 2 Richtlinienmotionen, die sich mit den Rechten von Behinderten in der Stadt Bern einsetzen.
Ein Postulat fordert den Gemeinderat dazu auf, dass sich die Stadt Bern mit Hilfe der Fachstelle für Menschen mit Behinderungen an den Aktionstagen Behindertenrechte verstärkt beteiligt und auch öffentliche Aktionen anbietet. Ein zweites Postulat fordert den Gemeinderat unter anderem dazu auf, einen Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen für die Gleichstellung und Sicherung von Grundrechten von Menschen mit Behinderungen zu erstellen. Der Gemeinderat erklärt die beiden Postulate großmehrheitlich als erheblich. Wir haben gestern im Info übrigens über eine Interpellation berichtet, die die Zustände im Rückkehrzentrum Bern-Brünnen anspricht. Diese Interpellation war für gestern traktandiert, wurde aber verschoben.
Der Gemeinderat verlangt einen erneuten Nachkredit für die Fallführungssoftware CitySoftNet.
Bisher hat der Berner Stadtrat schon Nachkredite von über 8 Millionen Franken bewilligt. Nun brauche es erneut 1,5 Millionen Franken. Die Software CitySoftNet wurde 2023 eingeführt und soll die Arbeit beim Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz erleichtern. Tatsächlich führte CitySoftNet aber zu einem regelrechten Debakel. Im städtischen Amt hat die Umstellung auf CitySoftNet zu einer Überlastung des Personals geführt. Die Aufarbeitung der Pendenzenlast dauere bis heute an, so die Stadt. Inzwischen sei aber eine Stabilisierung des Betriebs erreicht worden, da es aber auch in diesem Jahr weitere Anstrengungen und Zusatzkapazitäten bedürfe, beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat einen Nachkredit in der Höhe von 1,5 Millionen.
Zu den Meldungen aus dem Kanton.
Die Kollektivunterkunft Rinkenberg wird zu einem Ausbildungszentrum. Asylsuchende können die Ausbildung zum Pflegehelfer bzw. der Pflegehelferin absolvieren. Sie leben dabei in einem internatsähnlichen Betrieb während 11 bis 20 Monaten, je nach Sprachniveau. Die Ausbildung startet im August diesen Jahres und ist offen für bis zu 60 Interessierte.
Im Kanton Bern steht ein Telefonbetrüger vor Gericht.
Er soll sich als Polizist ausgegeben haben und so 500.000 Franken erbeuten, mehrheitlich von älteren Menschen. Die kantonale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte hat gegen den Mann Anklage erhoben. Dieser wurde in der Türkei verhaftet und anschließend an die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern ausgeliefert. Schweizweit sei es die erste Anklage gegen ein solch ranghohes Mitglied eines Betrugsnetzwerkes, das schreibt die Staatsanwaltschaft. Die Verhandlung vor dem kantonalen Wirtschaftsgericht ist für den 26. Mai diesen Jahres angesetzt.
Soweit zu den Nachrichten aus Stadt und Kanton. Wir kommen zu den weiteren Nachrichten mit Ursi Grimm. Und zwar zuerst zu den Nachrichten aus der Schweiz. Die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und der Wirtschaftsminister Guy Parmelin reisen in die USA und Außenminister Ignacio Cassis nach China.
Im Zentrum der Diskussionen an der Frühlingstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank stand Donald Trumps Zollpolitik. Gegenüber SRF sagte Keller-Sutter, sie sei zufrieden mit den Gesprächen. Die USA sehe vor, mit 15 Ländern privilegierte Verhandlungen zu führen. Zu diesen Ländern gehöre auch die Schweiz. Es soll eine Absichtserklärung erarbeitet werden. Zu Cassis Besuch in China äußert sich Ralf Weber, China-Experte des SRF. Die Schweiz pflege seit mehreren Jahren eine Annäherungspolitik und habe bereits eine sehr gute Wirtschaftsbeziehung zu China. Und zudem als erstes kontinentaleuropäisches Land ein Freihandelsabkommen. Über dieses wolle die Schweiz neu verhandeln. Die Botschaft sei, mit China könne man verhandeln und Handel treiben, wenn man sich politisch zurücknehme.
In der Slowakei gibt es eine Protestwelle gegen ein neues Gesetz, das das Parlament am 17. April verabschiedet hat.
Das Gesetz sieht vor, dass Nichtregierungsorganisationen Spenden über 5.000 Euro pro Jahr veröffentlichen müssen. Darüber berichtet Euronews. Die Regierung wolle damit die Funktionsweise der Organisationen transparenter machen. Die Protestierenden kritisieren, das Gesetz verstoße gegen das Recht auf Privatsphäre, Meinungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit sowie gegen Vorschriften der Europäischen Union. Eigentliches Ziel des Gesetzes sei, zivilgesellschaftliche Gruppen zu stigmatisieren und einzuschränken. Die Proteste seien durch die Reise von Ministerpräsident Robert Fico nach Moskau angeheizt worden. Fico will am 9. Mai erneut nach Moskau reisen, um an einer Militärparade anlässlich des 80. Jahrestags des Sieges über Nazi-Deutschland teilzunehmen. Heute sind weitere Proteste in der Slowakei und im Ausland geplant.
Und nach Gaza, dort sind die Mehlreserven aufgebraucht und wegen der israelischen Blockade kann die UNRWA kaum noch Lebensmittel im abgeriegelten Gebiet verteilen.
Der Deutschlandfunk berichtet, das Hilfswerk verfüge nur noch über wenige Lebensmittelpakete mit Reis, Linsen, Bohnen, Öl und Dosenfisch. Davon könne sich eine fünfköpfige Familie etwa 2 Wochen ernähren. Dabei stünden derzeit fast 3000 Lastwagen bereit, um Lebensmittel in den Gazastreifen zu liefern. Das israelische Militär lässt gemäß UNRWA seit Anfang März keine Güter mehr nach Gaza. Der israelische Armeechef Eyal Samir droht unterdessen mit einer Ausweitung des Einsatzes, wenn die Hamas die festgehaltenen Geiseln nicht freilasse.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Und noch der Blick aufs Wetter. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen auf 5 Grad bei sternenklarem Himmel. Der Samstag beginnt bewölkt, tagsüber ist es ziemlich sonnig, bei Temperaturen bis zu 16 Grad. Am Sonntag wird es gar 17 Grad und ebenfalls ziemlich sonnig.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gibt es bald einen gesetzlich geregelten Mindestlohn in der Stadt Bern? Gegen die Initiative ist seit Februar beim Regierungsstatthalteramt eine Beschwerde hängig. Die Initiative verstoße gegen kantonales Recht. BefürworterInnen der Initiative sehen in ihr aber eine dringend nötige sozialpolitische Maßnahme, um Armut zu bekämpfen. Auch auf Bundesebene gibt es Bestrebungen, bereits eingeführte kantonale Mindestlöhne zu kippen. Am Mittwoch hat die Stadt Biel entschieden, dass die städtische Initiative für einen Mindestlohn nicht gegen das übergeordnete kantonale Recht verstößt und somit gültig ist. Jakob Rode ist Sekretär des Gewerkschaftsbunds der Stadt Bern und Umgebung. Ursi Grimm hat Rode gefragt, welchen Einfluss dieses grüne Licht auf die hängige Beschwerde in Bern hat.
Für das Komitee der Mindestlohninitiative in Bern ist es natürlich ein positives Signal, vor allem, weil sich die Stadt Biel von vornherein bei der juristischen Beurteilung der Initiative, die dort ja schon Ende August 2024 eingereicht wurde, sehr zögerlich gezeigt hat. Zögerlicher erstmal als die Stadt Bern, wo der Gemeinderat sehr schnell die materielle Gültigkeit der Initiative bestätigt hat. Das Signal aus Biel ist jetzt vor allem schön, weil wir davon ausgehen, dass sich die Stadt Biel schon vertieft juristisch damit auseinandergesetzt hat, bevor sie diesen Entscheid gefällt hat. Und damit ist es natürlich ein positives Signal, weil wir davon ausgehen, dass die Vereinbarkeit mit dem übergeordneten Recht, mit dem kantonalen Recht, die Beschwerde in Bern in Frage stellt, dann eben doch gegeben ist.
Demnach stehen die Chancen also gut, dass auch in der Stadt Bern ein Mindestlohn eingeführt werden könnte. Wie sieht es denn im Rest des Kantons Bern aus? Viele Beschäftigten der Mindestlohnbranchen arbeiten ja auch außerhalb der Städte, beispielsweise in der Landwirtschaft oder der Gastronomie. Welche Strategie gibt es da bezüglich des Mindestlohns?
Die Strategie wird vor allem der Gewerkschaften in dem Fall wohl weiter eher einer Logik von Flickenteppichen folgen, würde ich jetzt davon ausgehen. Also wenn sich andere Gemeinden und die politischen Kräfte, die sich diesem Phänomen Armut trotz Vollzeitarbeit entgegenstellen wollen, auch in anderen Gemeinden sich zusammenfinden, um Mindestlöhne einzuführen, gehe ich davon aus, dass die Gewerkschaften das unterstützen werden. Eine kantonale Initiative ist in absehbarer Zeit nicht geplant, aber die Beispiele von Bern und Biel dürfen natürlich in anderen Gemeinden im Kanton Schule machen, da uns auch bewusst ist, dass die prekäre Beschäftigung nicht nur ein städtisches Phänomen ist.
Und wie sieht es denn in Zukunft aus, wenn der Mindestlohn konkret umgesetzt wird? Der Mindestlohn, den die Initiativkomitees einführen wollen, beträgt ja jetzt 23,80, aber der müsste ja mit den steigenden Lebenshaltungskosten ebenfalls steigen. Ist angedacht, dies so im Gesetz zu verankern?
Genau das ist angedacht. Diese Gedanken hat sich das Komitee gemacht bei der Erarbeitung des Initiativtextes. Dieser beinhaltet einen Artikel zu einem Teuerungsausgleich, zu einem Angleich der Höhe des Mindestlohnes auf der Basis des Mischindexes von Nominallöhnen und dem Landesindex der Konsumentinnenpreise. Diese Art, dieser Mechanismus soll garantieren, dass eben wirklich die immer wieder in den letzten Jahren sehr stark sich auswirkende Teuerung auch bei den Mindestlöhnen abgebildet wird und dort wirklich eine Kaufkraft erhalten wird bei den Beschäftigten, die von diesen Mindestlöhnen profitieren sollen. Das gilt im Übrigen auch für den Zeitpunkt der politischen Beratung. Also es ist möglich, dass dieser Mindestlohn dann zum Zeitpunkt des Inkrafttretens eventuell bereits höher ist als 23,80.
Jakob Rode war das. Er ist Sekretär des Gewerkschaftsbunds der Stadt Bern und Umgebung.
Radioinfo. Kultur.
Im Oktober 2019 erlebte der Irak die größten Proteste seit dem Sturz von Saddam Hussein. Die mehrheitlich jungen Protestierenden demonstrierten gegen die Korruption, die Arbeitslosigkeit und das sektiererische System der Politik. Dieses hatten die USA nach ihrer Invasion 2003 im Land eingeführt. Die säkular ausgerichtete Protestbewegung wollte konfessionelle, ethnische und Geschlechtergrenzen überwinden. Die irakischen Sicherheitsbehörden reagierten mit brutaler Gewalt. Im Jahr 2022 sorgte eine andere Protestbewegung für Aufsehen. Den schiitischen Anhängern des religiös-konservativen Politikers Muqtada as-Sadr gelang es, das irakische Parlament zu stürmen. Die Zürcher Regisseurin Maya Chumi begleitet in ihrem Film Immortals zwei junge Erwachsene in ihrem Leben nach den Protesten der Oktoberrevolution. Zum einen ist das Milo, eine junge Frau, die sich als Mann ausgibt, um sich freier zu bewegen. Zum anderen ist das Khalili, ein junger Filmemacher, der die Proteste mit seiner Kamera festgehalten hat, aber auch traumatisiert ist von den Erlebnissen. Ich habe Maya Chumi gefragt, wie sie diese beiden ProtagonistInnen ausgewählt hat.
Ja, das war ein langer Prozess. Also angefangen hat es eigentlich in Berlin. Da habe ich einen Aktivisten getroffen, der aus Bagdad stammt. Und er hat mir dann 2019 von diesen Protesten erzählt. Und ich bin dann zusammen mit ihm in den Irak gereist, weil ich wollte eigentlich den Film zuerst mit ihm zusammen machen. Er musste sich dann zurückziehen aus Sicherheitsgründen und persönlichen Gründen. Wir haben dann zusammen natürlich schon mega viel diskutiert, worum es überhaupt geht. Und ich habe dann auch auf Social Media lange schon, also sicher ein halbes Jahr, einfach die Proteste verfolgt. Und mir war von Anfang an klar, ich möchte Leute suchen, die sozusagen einen Film brauchen können, um ihre Stimme weiter zu erheben. Also ich wollte von Anfang an ein kollaboratives Projekt machen, wo ich dann Leute integriere als Protagonisten, die selber schon ein visuelles Material haben. Und ich habe dann eine Liste bekommen von befreundeten AktivistInnen aus Bagdad und habe dann etwa 40 oder 50 AktivistInnen getroffen. Und Khalili war einer unter ihnen. Also ihn habe ich ziemlich früh schon gefunden, also bei der zweiten Recherchereise. Es waren dann aber auch extrem viele Frauen in den Protesten und das war auch eigentlich, alle haben das immer so betont, das ist so neu, dass jetzt Frauen so viel Platz bekommen und Frauen plötzlich gesagt haben, wir haben verstanden, wir sind auch Revolutionärinnen, nicht nur die Männer. Und dann wollte ich auch eine Frau noch erzählen. Das war ein bisschen schwieriger, weil viele Frauen Angst haben vor der Kamera oder vor ihrer Familie, wie die auf die Kamera oder auf den Film reagieren. Und ich habe dann nach einer Weile Milo gefunden, sie wurde mir empfohlen und Milo war full on, also die wollte unbedingt mitmachen, sie hat mir aber auch schon ganz früh gesagt, es ist sehr gefährlich mit mir diesen Film zu machen, aber ich will sowieso ausreisen, deswegen ist das mein Weg sozusagen weiterhin sozusagen politisch zu sagen, was ich will. Und wir haben dann gewagt, uns auf dieses Risiko einzulassen und diesen Film zusammen zu machen.
Du hast gerade gesagt, es war auch gefährlich. Gleich zu Beginn des Films wird ja auch klar gemacht, dass manche Szenen aus Sicherheits- oder auch aus Zensurgründen nachgespielt wurden. Aber auch darüber hinaus enthält der Film Elemente, die eher aus dem fiktionalen Erzählen kommen. Inwiefern hast du bewusst Elemente des faktualen und des fiktionalen Erzählens vermischt in diesem Film?
Also ich habe sehr früh schon, also wir haben eine Drehgenehmigung von der Regierung bekommen, weil ich früh schon entschieden habe, ich will einen schönen Film machen über den Irak, weil diese Jugendbewegung wirklich eine neue Vision hatte, die auch sehr, die haben Geschlechtergrenzen, wollten sie abschaffen, sie wollten Korruption abschaffen, aber auch die Grenzen zwischen den Ethnien und der Konfessionen. Und es war eigentlich ein sehr kreativer Prozess. Und ich wollte dem auch ästhetisch gerecht werden. Es war aber auch sehr früh klar, dass trotz Drehgenehmigung nicht einfach so gedreht werden kann auf der Straße, wie wir das hier machen. Also eine Fliege an der Wand zu sein, ist im Irak schwierig, weil es eine de facto Zensur gibt. Also es gibt nicht wie im Iran eine Zensur von der Regierung direkt, aber wenn man gewisse Linien überschreitet, wird es gefährlich, weil es halt so non-governmental groups, also Nichtregierungsgruppen gibt, die, also Milizen, die bewaffnet sind und die dann halt einen zum Abschuss freigeben. Also das ist auch die Gefahr für die AktivistInnen im Irak. Und ich habe mich dann tatsächlich an iranischen Filmen orientiert, wie die halt mit Zensur umgehen. Und da gibt es ja sehr viele Filmemacher, die dokumentarische Mittel und fiktionale Mittel vermischen, zugunsten einer Realität, die sonst nicht erzählbar wäre.
Du hast zu Beginn gesagt, diese zwei Hauptpersonen stehen stellvertretend für eine irakische Jugend. Das Lebensgefühl, das sie durch den Alltag begleitet, so kommt es im Film jedenfalls rüber, ist geprägt von einer enormen Unsicherheit und eben auch von traumatischen Erlebnissen. Gleichzeitig ist da immer diese Kraft und das Streben danach, das Leben nach eigenen Vorstellungen führen zu können. Wir hören uns kurz einen Ausschnitt an aus dem Film. Kurz vor diesem Ausschnitt sprechen Milo und ihre Freundin Avin darüber, wie schön Bagdad ist. Und in diesem Ausschnitt sagt Milo, das ist der Irak jeden Tag. Du weißt nicht, ob du leben oder sterben wirst. Wie bist du damit umgegangen, während der Dreharbeiten mit diesen Gefühlen konfrontiert zu sein?
In erster Linie haben mich diese jungen, also diese junge Generation extrem beeindruckt, weil die halt extrem mutig sind und das auch für uns hier so schwer nachvollziehbar ist, an welchem Punkt muss man kommen, damit man wirklich auch das Leben riskiert für einen Protest oder für ein Ziel, für politische Forderungen. Und am Anfang habe ich viele Leute, also fast jede Person gefragt, was ist das Hauptding, was ihr gelernt habt von diesem Protest, obwohl es so niedergeschlagen wurde. Und eigentlich alle haben die gleiche Antwort gegeben. Sie haben gesagt, wir haben gelernt, Nein zu sagen. Und das war dann unterschiedliche Sachen zum Staat, aber auch zu den Eltern, zur älteren Generation und zur Perspektivenlosigkeit. Also, dass sie eigentlich keine Stimme haben. aber gleichzeitig war ihr Umgang mit dem Tod auch vielleicht mein größter Kulturschock, den ich da hatte. Also wo ich verstehen musste, dass halt der Tod so extrem normalisiert ist, dass auch der schwarze Humor geht immer um den Tod, aber gleichzeitig eben auch so wird sehr viel kokettiert damit, ja, wir sterben jetzt für diesen Film, vielleicht ist es ja besser als für die Revolution zu sterben und so. Und da musste ich mich einfach sehr daran gewöhnen. Ja, ich habe da einfach eine gewisse Resilienz auch entwickelt, die ich gelernt habe von Ihnen. Also, dass man halt hier in einem Kontext ist, wo Verlust eine tägliche Realität ist und man aber trotzdem weitermacht. Und das ist schon sehr beeindruckend.
Zum Ende des Films sehen wir zwei Arten, mit diesen Umständen umzugehen. Wir sehen, dass Khalili heiratet und eigentlich ein bisschen ein gesetzteres Leben führt, aber dann bei der Erstürmung des Parlaments durch die Anhänger al-Sadrs greift er doch wieder zur Kamera, um das zu dokumentieren. Milo ist derweil im Begriff, den Irak zu verlassen. Ob sie es wirklich macht, wissen wir nicht am Ende des Films. Wie leben die beiden heute?
Khalili ist jetzt tatsächlich verheiratet. Er hat auch ein stabileres Leben. Er hat eine ja so mittelständige Familie, die ihm auch sehr viel Backup gegeben hat. Und er arbeitet immer noch so als Videomanager für Toyota. Er ist politisch immer noch sehr informiert, aber im Moment nicht mehr so aktiv. Milo und Avin haben tatsächlich geschafft, das Land zu verlassen. Die sind jetzt bei mir in Berlin. Und ihnen geht's gut, sie haben Asyl bekommen, was super ist, und sie bauen jetzt ein neues Leben auf.
Die Regisseurin Maya Chumi haben wir gehört. Der Film Immortals ist seit gestern im Kinorex in Bern zu sehen.
Rabe Info Radioblog.
Ja, damit kommen wir zum Radioblog unserer akustischen Kolumne. Jeweils freitags überlassen wir unseren GastschreiberInnen die Bühne für ihre akustischen Kolumnen und Kommentare. Der heutige Radioblog stammt aus der Feder der Berner Schreiberin Olivia Mehrer.
E-Mails an meine Freundin Nummer 6. Betreff: Rückgrat zeigen. Liebe Freundin, meine ursprüngliche E-Mail an dich ist irgendwo im Äther verschwunden und nie zu dir gelangt. Darin schrieb ich dir von meinen Gedanken nach der Wiederwahl Donald Trumps. Davon, dass ich nicht denke, dass die Entwicklungen in den USA an deren Landesgrenze Halt machen werden, dass sie Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen und politische Bewegungen weltweit haben. Und siehe da, ein halbes Jahr später und wir stehen mitten in dieser Umwälzung. Es bereitet mir immer noch dieselbe Sorge, dass konservative Kräfte, populistische PolitikerInnen und rechtsradikale Parteien und Organisationen derart an Macht, Einfluss und Legitimation gewonnen haben. Ich hatte lange diese Vorstellung, dass Fortschritt linear ist, zum Beispiel was das Recht von Menschen anbelangt. Ich dachte, dass immer mehr Menschen mehr Recht erhalten. Dass nun Gesetze, die bereits etabliert sind oder auf dem Weg dahin waren, wieder rückgängig gemacht werden, ist alarmierend und unter aller Sau. Ich denke hierbei vor allem an Rechte von queeren Menschen, Gleichberechtigung aller Geschlechter, Schutz vor partnerschaftlicher respektive patriarchaler Gewalt und reproduktive Rechte, also das Recht auf freie Entscheidung und Wahlmöglichkeiten rund ums Kinderkriegen. Die nächsten Jahre wird verdammt viel Scheiß auf uns zukommen. Es wird von uns allen eine enorme Menge Empathie, Solidarität und Rückgrat abverlangen. Denn jetzt ist nicht die Zeit, nur auf sich zu schauen. Es ist die Zeit, um für all jene einzustehen, die weniger privilegiert sind und deren Rechte bereits grob beschnitten werden. Deshalb an alle Hetero-Cis-Männer da draußen: Setz dich für Queers ein und schau, was du für die Gleichberechtigung aller Geschlechter tun kannst. In deinem Alltag und auf politischer Ebene. Auch du profitierst von sexualisierenden und sexistischen Macht- und Gewaltstrukturen. Es braucht auch dich, um sie abzubauen. Für alle Hetero-Cis-Frauen: Es gibt auch keine vollständige Gerechtigkeit für dich, wenn es keine Gerechtigkeit für uns Queers gibt. Deine Rechte sind verwoben mit denen für Trans-, Inter-, Non-binären, Agender-Personen und Frauen aller möglichen sexuellen Orientierungen. Es ist nicht der Zeitpunkt, um sich gegeneinander auszuspielen, sondern sich gegenseitig zu schützen und für die Rechte aller einzustehen. Gemeinsam sind wir stärker. Ich finde, während ich dir dies schreibe, zwischen meinen Sorgen ziemlich viel Kampfgeist. Denn es gibt Dinge, an denen ich mich festhalte, weil sie unumstößlich sind. Und indem ich sie hier schreibe, mache ich sie wahr und schreibe sie mir einmal mehr in mein Herz und zwischen die Hirnwindungen. Und ich hoffe, sie sicken auch ins Herz und den Verstand all jener, die Angst haben, sich nicht gesehen und nicht mehr sicher fühlen. Denn dein Körper gehört dir. Du darfst entscheiden, ob du schwanger werden willst oder nicht. Ob du es bleiben willst oder nicht. Ob du Kinder haben möchtest, ist dir überlassen. Du musst dich für keine Entscheidung erklären. Your gender is valid. Du hast das Recht zu entscheiden, wer du bist, wie sich dieses Du ausdrückt und hast das Recht, dich so auszudrücken. Niemand hat das Recht, dir zu sagen, wie du dich zu identifizieren hast. Du entscheidest, wie du Sexualität leben willst und ob. Deine sexuelle Orientierung ist dir. Du musst dich weder dafür erklären, noch etwas an dir ändern. Dein Leben ist genauso wertvoll wie jedes andere. Du hast das Recht auf Gesundheit sowie die entsprechende medizinische und psychologische Unterstützung. Du hast das Recht auf Schutz vor Gewalt. Psychische und physische Gewalt gegen dich ist niemals legitim und nicht deine Schuld. Du darfst Nein sagen. Dein Nein ist ein Nein, kein Ja, kein Vielleicht, kein Ich will überzeugt werden. Deine Bedürfnisse und Gefühle sind valid und haben Existenzberechtigung. Und du bist nicht alleine. In Solidarität, deine Freundin.
Rabe Info.
Zum Schluss der Sendung noch ein Korrigendum zum Rabe-Info von gestern. Im Beitrag zu dem Rückkehrzentrum in Bernbrunnen wurde gesagt, dass der Gemeinderat dem Kanton angeboten habe, überirdische Liegenschaften zu nutzen. Unserer Politikredaktorin Sarah Heinzmann ist da das falsche Verb hineingerutscht. Tatsächlich hat der Gemeinderat den Kanton lediglich darum gebeten, überirdische Anlagen zu nutzen. In der Wiederholung und im Podcast haben wir dies korrigiert. Wir entschuldigen uns für die Ungenauigkeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende vom Rabe Info vom Freitag, 25. April. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Ursi Grimm und Sarah Heinzmann. Auf eurem Mikrofon ist Noah Büxi. Macht's gut, habt schön, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.